Wir starten mit einer neuen Predigtserie, Beziehungskiller. Der Mensch ist ja ein Beziehungstier. Und da gibt es auch einige Dinge, die diese Beziehung immer wieder in Frage stellen, die Beziehungen kaputt machen, Verhaltensweisen, die manchmal zu riesigen Problemen führen und die Beziehungen zerbrechen lassen. Ich selbst bin dankbar für viele gute Beziehungen. Meine Frau Esther und ich dürfen jetzt, letzte Woche haben wir gefeiert, dass wir 19 Jahre zusammen sind. Da der erste verstohlene Kuss. Ich war damals Bank-Azubi und hatte noch Hoffnung. Und meine Frau ist trotzdem nicht weggelaufen. Sieh schön. Es gab einige Hochphasen, viele Krisen auch, die wir durchlebt haben. Ich habe eine tolle Beziehung zu meiner Familie, zu meinen Schwiegereltern, zu Geschwistern. Ja, ich habe Freunde, dafür bin ich total dankbar für. Ich habe Menschen, die mich begleiten als Berater, als Mentor. Ich habe Beziehungen in Gemeinde, ich habe ganz viele tolle Beziehungen. Da bin ich total dankbar für. Und es gibt aber eben diese Beziehungskiller auch. Die kenne ich auch, die hat jeder von euch schon erlebt. Situationen oder Umstände, in die man hineingeführt wird, wo Beziehungen in Gefahr sind, wo Beziehungen kaputt gehen. Es muss uns einfach klar sein, dass das kein Idealzustand ist. Weil wir Menschen sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und wenn du dir jetzt Gott vorstellst als einen weißen, weißbärtigen Typen, der oben im Himmel sitzt, dann ist das nicht das Bild, was die Bibel uns vor Augen malt. Gott ist Beziehung. Ich möchte daran erinnern, an ein Bild, was ich vor circa einem Jahr euch schon mal gezeigt habe. Und das ist diese Ikone. Diese Ikone von dem russischen Maler Rubeljow soll die Dreieinigkeit widerspiegeln. Sie sitzen an einem Tisch, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in absoluter Symmetrie, in Einsamkeit, absoluter Symmetrie, wie sie aufeinander schauen. Es ist ein Dreieck, die Beziehung soll ausgedrückt werden, die zwischen diesen dreien besteht, zwischen Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Und das Schöne an diesem Bild ist, Gott sitzt an einem viereckigen Tisch und hier vorne ist ein Rechteck, wo Kunsthistoriker geschaut haben, was da wohl sein könnte, und sie haben dort Klebstoff entdeckt. Und sie gehen davon aus, dass dort vielleicht mal ein Spiegel gehangen hat. Denk mal drüber nach, was das bedeutet. Wenn du vor dieser Ikone gestanden hast, dann hast du dich in diesem Spiegel gesehen und diese Person soll den Heiligen Geist darstellen. Diese einladende Bewegung der Hand sagt, hey, nimm doch Platz. Wir sind Beziehungswesen, Gott ist Beziehung, Gott hat in sich selbst genug eigentlich, er hätte uns nicht machen müssen. Also wenn du die Frage stellst, warum gibt es uns? Einfach, weil Gott es wollte, weil er uns liebt, nicht weil er uns gebraucht hat. Gott braucht keinen, der Lobpreis für ihn macht, damit es ihm besser geht. Und Gott wacht nicht morgens auf und denkt, oh, jetzt brauche ich unbedingt die FCG, die mir heute Morgen ein Loblied singt. Braucht Gott nicht. Gott freut sich natürlich, aber das ist für uns besser. Für uns geht es besser, wenn wir eine Begegnung mit Gott haben. Gott hat es nicht nötig. Aber er hat uns so geschaffen, wie er selbst ist, in seinem Ebenbild. Wir sind auf Beziehungen angelegt. Und wenn Beziehungen kaputt gehen, wenn Beziehungen in Gefahr sind, dann ist das etwas, wo ich glaube, Gott möchte, dass es wieder besser wird, dass wir die Beziehungskiller identifizieren. Richard Rohr sagt über diese Ikone, wenn man sich diese Ikone anschaut, kann man sagen, am Anfang war Beziehung. Von Ewigkeit zu Ewigkeit gab es Beziehung zwischen dem dreieinigen Gott. Was für ein schönes Bild. Was zerstört aber Beziehungen? Was sind so Beziehungskiller? Ich habe das mal im Internet einfach mal eingegeben, gegoogelt. Und da gab es eine Beziehungsseite und habe ich da mal geguckt, was es da so gibt. Eins zum Beispiel, keine Achtung vor dem Partner zu haben in der Ehe oder vor meinem Gegenüber, meinem Freund oder wem auch immer. Keine Achtung vor einem Menschen zu haben. Keine Zeit zu haben. Ja, Beziehung kostet Zeit. Funktioniert nicht einfach so, dass man sich vor 10 Jahren mal Hallo gesagt hat und dann sind wir heute immer noch ein Ehepaar. Geht nicht. Ich habe regelmäßig Eheabende meiner Frau. Und wir verbringen gerne Zeit miteinander. Starke Kritik. ist ein Beziehungskiller. Oder wenn klar formulierte Bedürfnisse und Wünsche dauerhaft ignoriert werden. Oder wenn die Erwartungen zu hoch sind. Ein Beziehungskiller in der Ehebeziehung zum Beispiel kann sein, das Thema Sexualität. Bei Christen ist es ja immer ein krasses Thema, ne? Wir haben ein Problem mit dem Sex vor der Ehe und viele Christen haben nachher auch Probleme mit Sex in der Ehe. Das ist häufig so, das Schwierige, dass da wird auch wenig drüber gesprochen. Welche Rolle spielt Sexualität in der Ehe, damit die Ehebeziehung funktioniert? Könnten wir jetzt ganz viel drüber sagen, machen wir nicht. Schade, ne? Das können wir noch mal an anderer Stelle machen. Oder ein Vertrauensbruch. Das ist nicht nur in der Ehe ein absoluter ein Beziehungskiller, sondern auch in Freundschaften, in Teams und so weiter. Oder da, wo man sich keine Freiräume lässt, kann es ganz schön eng werden für Beziehungen. Und wir wollen in den nächsten Wochen einige dieser Beziehungskiller identifizieren und gemeinsam überlegen, was wir tun können, damit Beziehungen wieder besser werden. Was können wir dafür tun, dass Ehen wieder stärker werden, Freundschaften wieder tiefer werden, das Gemeindeleben noch besser wird? Was können wir dafür tun? Und ich möchte heute starten mit dem Thema Funkstörung. Es soll also um das Thema gehen, wie kommunizieren wir miteinander? Was sagen wir? Wie sagen wir etwas? Oder ob wir überhaupt etwas sagen? Der Wissenschaftler Paul Watzlawick, den die Pädagogen wahrscheinlich alle im Studium gehört haben, unter uns, oder Psychologen, der hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Schlauer Satz, kann man sich merken. Dafür hat sich schon gelohnt, heute herzukommen. Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, auch wenn ich gar nichts sage, kommuniziere ich schon. Da, wo Menschen in Interaktion miteinander treten, sich wahrnehmen, beginnt Kommunikation. Spannendes Thema. Also es gibt auch diese nonverbalen Botschaften. Das ist sehr, sehr herausfordernd, weil wenn die nonverbalen Botschaften mit den verbalen Botschaften, also dem, was ich sage, nicht zusammenpassen, dann nimmt mein Gegenüber das Nonverbale viel stärker wahr. Ein Beispiel, vielleicht ist es jetzt konstruiert, wenn ich jetzt sage, oh, ich freue mich so, heute hier Predigt halten zu dürfen, ist total super. Dann denke ich mir, oh, irgendwas stimmt da nicht. Die Freude spüren wir die gerade nicht so ab, wenn ich hier so durch die Gegend laufe. Es ist also nicht kongruent, es passt nicht, es ist nicht stimmig. Das passiert ganz oft in der Kommunikation. Und das Entscheidende ist die empfangene Botschaft. Es ist egal, was ich sende. Das Wichtige ist, wie es bei dir ankommt. Das ist das Entscheidende. Das bestimmt den Verlauf des weiteren Gespräches. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, wie das Sendung und Empfangen einer Botschaft, dass das irgendwie da dass wir uns abstimmen. Passt das da gerade? Zum Beispiel, wenn ich meiner Frau Blumen mitbringe und meine Frau mich dann fragt, hast du ein schlechtes Gewissen? Dann ist die Botschaft nicht angekommen. Ja? Ich will ihr eine Freude machen. Sie denkt, ich habe irgendwie was zu verbergen oder was ich was. Ich habe schon lustige Storys hinter uns. So 19 Jahre zusammen. Genau. Also du kannst heute nach dieser Predigt nach Hause gehen und sagen, wenn deine Frau dann sagt, warum sagst du nichts, dann sagst du, ich kommuniziere aber, muss gar nichts gesagt haben. Warum gelingt das so häufig nicht? Wer in der Ehe lebt, warum gibt es so viele Eheprobleme? Was, wenn man sich sagen will, was willst du eigentlich von mir? Was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Oder auch in der Gemeinde. Warum gibt es in der Gemeinde häufig so viele Probleme? Wenn wir da mal einen bisschen tiefer einsteigen. Die Heilige Schrift verbirgt das zum Beispiel Gott sei Dank nicht. In der Heiligen Schrift können wir etwas davon lesen. Wenn man in einer Gemeinde lebt, dann lebt man in einem Ort, wo es Konflikte gibt. Voll normal, guckt man in die Bibel rein. Jesus hat sich seine 12 Jünger zusammengesucht. Und wenn man sich diese Jünger-Aufzählung anschaut, dann denkst du nur so, wenn ich mein Team zusammengestellt hätte, hätte ich die nicht genommen. Garantiert nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Stell dir mal vor, da steht auf der einen Seite nur ein so Name, da steht Matthäus, der Zöllner. Man denkt mir noch, toll, das ist ein Typ, der saß am Zoll. Aber dann heißt es zwei Namen weiter, Simon, Kananäus. Kananäus ist ein Wort, das man übersetzen könnte, Zelot, ein Eiferer. Das war jemand, der wollte dafür sorgen, dass die römische Armee vernichtet wird. Das war ein Widerstandskämpfer. Und auf der anderen Seite sitzt ein Matthäus, der ist Zöllner, der zockt das Geld von den Leuten ab für die Römer. Solche Typen. Also wenn du einen von der Linken und einen von den Rechten zusammensteckst, so ähnlich musst du das vorstellen. Die Partei Die Linke und AfD-Wähler, die zusammenzubringen, sagen, hey Leute, wir haben uns alle lieb. Es ist unfassbar, was Jesus da macht. Hat ja auch häufige geknallt zwischen den Jungs. Dann sagt der eine, wer ist der Größte im Königreich? Und dann haben sich darüber gestritten, wer darf neben Jesus sitzen und wer darf nachher. Stellt euch das mal vor, das verschweigt die Bibel nicht, Gott sei Dank. Das ist so wunderschön, weil es hilft mir immer wieder, wenn ich in Konflikten bin, dass ich denke, okay, alles normal. Ja? In der Bibel steht es auch schon, wir dürfen Konflikte haben, müssen nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, es muss alles immer toll sein. Die Bibel ist voll davon. In der Apostelgeschichte zum Beispiel, dem Buch, in dem die Geschichte der ersten Christen nach Jesu Himmelfahrt nachzulesen ist, lesen wir von einer Gemeinschaft, die zunächst einmal wunderbar war. Ganz toll. Da steht, sie waren ein Herz und eine Seele. Aber dann geht es gleich los. Sie stritten sich, Kapitel 6. Da ging es darum, um die Versorgung der Witwen. Da gab es jüdischstämmige Witwen und Heidenwitwen. Und die einen haben nicht genug gekriegt und die anderen dann haben die sich da in die Haare gekriegt über dieses Thema. Der erste Streit wird nicht verschwiegen in der Bibel. In Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil, da streiten sie sich darüber, ob man gerettet werden kann ohne die Beschneidung. Genau gut, dass dieses Kind gerade geschrien hat, weil das war ein ganz heißes Thema. Ich bin so froh, dass sie sich damals so geeinigt haben. Ja? Man darf also Jesus nachfolgen, ohne die Beschneidung vollziehen zu müssen. Wunderbar, dass sie sich damals so geeinigt haben. Aber war nicht ohne Probleme das Thema. Weil das Christentum war zunächst eine jüdische Bewegung, die kam aus dem Judentum heraus. Und auch in Apostelgeschichte 15 lesen wir später, dass Paulus sich von Johannes Markus im Stich gelassen gefühlt hat und ihn deshalb nicht auf seine Missionsreise mitnehmen wollte. Darüber bekam Paulus und Barnabas einen Konflikt, weil Barnabas ihn gerade nicht dabei haben wollte und hat sich also von ihm getrennt. Aus diesem Konflikt heraus entstehen zwei neue Missionsteams. Ist doch krass, die Strategie des Heiligen Geistes. Aus einem Konflikt heraus entsteht Segen. Irgendwie genial. Wer schon also länger in der Ehe gelebt hat, schon länger in einer Freundschaft gelebt hat oder schon länger in einer Gemeinde lebt, hat Konflikte erlebt, wo Kommunikation überhaupt nicht geklappt hat, wo man sich gestritten hat wie die Kesselflicker. Zum Beispiel in der Gemeinde, wo diese Herausforderungen dann da sind, dass man um Wahrheiten herum sich streitet. Wer hat Recht? Bei welcher Wahrheit? Und es ist einfach auch Fakt, Jesus ruft uns in seine Gemeinde, er nennt sie sogar die Familie, und eine Familie kann man sich nicht aussuchen. Da gibt es Menschen, die manchmal auch schwierig sind, vielleicht ist man das auch selber, weiß man manchmal vielleicht auch gar nicht. Ist auch immer wieder so, also ich glaube, Billy Graham hat gesagt, die Kirche ist an dem Moment ein fehlerhafter Ort geworden, als ich Mitglied dort geworden bin. Fand ich cool, wenn Billy Graham sowas sagen kann. Also seitdem die FCG mich als Pastor hat sie mindestens einen dabei, der es nicht auf die Kette gekriegt hat. Aber lass uns doch mal die Frage stellen, wie kommt das eigentlich? Ich möchte mit euch einen Text anschauen aus dem Alten Testament. Aus der Urgeschichte, Genesis, also 1. Mose 11. Da heißt es, damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Ich wusste bei dem Vers nicht genau, wo der Punkt ist. Meine Farsi-Grammatik ist noch nicht so sicher. Ich kann Chodafes sagen zu unseren iranischen Freunden. Das heißt, schönen Tag noch. Ich möchte auch nicht beim Lesen stören. Auf, sagten sie, also diese Menschen, wir wollen eine Stadt errichten und einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Siehe, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache haben und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen, dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf der ganzen Welt zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt, weil der Herr dort die Sprachen der Menschen verwirrte und sie so über die ganze Erde zerstreuten. In diesem Text geht es darum, dass die Menschen am Anfang eine absolute Einheit hatten. Sie hatten die Beziehung zu Gott ein Stück weit verloren durch die Sündenfall, das kurz einige Kapitel vorher. Aber die hatten eine unglaubliche Kraft, die sie zusammengebracht haben. Sie haben eine Sprache gesprochen, sie haben sich verstanden. Das hat sich verbunden. Wir können alles hinkriegen, was wir uns vornehmen. Das war ihre Haltung. So ist es doch. Wenn man gut miteinander im Gespräch ist, dann kann man alles schaffen. Wenn man sich versteht, kann man alles schaffen. Man kann sich gegenseitig ermutigen. Man kann sagen, hey, komm hier, das ist unser nächstes Ziel. Das können wir zusammen erreichen. Eine ganz wichtige Vokabel in diesem Text, im hebräischen Urtext, ist das Wort für Sprechen, Amar. Das bedeutet in der semitischen Ursprache sichtbar sein, sichtbar machen. Das heißt also, das, was in mir ist, wird sichtbar. Und du kannst es sehen. Wir können das bei Jesus an einigen Stellen nachvollziehen, wo er die Gedanken der Menschen sieht. Das ist Gott sei Dank nur für Jesus möglich. Aber darum geht's. Da wird etwas sichtbar gemacht, was in uns ist. Also der Ursprung war ein absolutes Verständnis. Und dann heißt es dort in Vers 5 so schön, dass Gott herniederfuhr, herabgekommen ist. So aus der Perspektive stelle ich mir das vor, so ich sehe da unten einen Ameisenhaufen und ich gucke mal ganz dicht ran, so gehe ganz nach unten. Das ist die Ironie, der Spott, der auch in diesem Textstück drinsteckt. Wo der Schreiber der sagt so sinngemäß, hey, was bildet ihr Menschen euch eigentlich ein? Gott muss aus dem Himmel herabkommen. Und ich stelle mir so richtig vor, wie Gott das ist. Spinnt ihr? Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Das steckt in diesem Text auch ein bisschen drin. Und Gott verwirrt die Sprachen. Ich kann das Bedürfnis meines Gegenübers nicht mehr verstehen. Hey, wirf mal einen Stein rüber. Zack, kriegst du eine Kelle an den Kopf oder sowas. Stell dir das mal vor, bist auf dem Bau. Kannst nicht mal über die gleiche Sprache sprechen. Wirf mir mal einen Stein, gib mir mal einen Stein oder mach mal Zement. Keine Ahnung, was du gesagt hast. Das ist das Bild. Keine Kommunikation mehr möglich, keine Verständigung mehr. Und sein Riesenprojekt muss einfach brach liegen bleiben. Nichts mehr möglich. In diesem Fall war es kein liebloser Akt von Gott, sondern es war ein Akt der Gnade, weil der Mensch gerade dabei ist, sich über Gott zu erheben. Er ist so stolz geworden, dass er, weil er seine Beziehung zu Gott verloren hat, gedacht, er kann aus sich selbst heraus sich ein Denkmal setzen. Das war ja der Hintergrund. Die hatten gesagt, lasst uns eine Stadt, einen Turm bauen, dass wir uns einen Namen machen. Es geht um unseren Namen, nicht um die Ehre Gottes. Und wenn der Mensch seine eigene Ehre aufs Podest stellt, dann distanziert ihn das von Gott. Und darum sagt Gott hier, Leute, stopp, das geht so nicht weiter. Das Interessante ist, dass Gott an Pfingsten diese Geschichte umkehrt. Erinnert euch, in Pfingsten, da kommt der Heilige Geist herab und aus dem ganzen Römischen Reich kommen die Juden aus verschiedenen Hintergründen und sie hören, wie der Geist Gottes ihnen Sprachen eingibt und sie sagen, ja, das ist ja meine Muttersprache. Und das sind viele Sprachen, die dort gesprochen werden. Also wo der Heilige Geist diese Einheit, die ursprünglich da war, wieder neu herstellt. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden, Apostelgeschichte 2. Das ist also der Kontext. Wie wir dann miteinander sprechen, darüber hat Salomo einiges in den Sprüchen gesagt, also wie Kommunikation, wie Sprache gut funktionieren kann. Sprüche 18, Vers 20. Worte sättigen die Seele wie Speise den Magen. Das rechte Wort aus dem Mund eines Menschen stillt alle Wünsche. Und in Vers 21, wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Wunderschön, wie bildhaft das hier deutlich gemacht wird. Worte, die wie eine Speise den Magen füllt. Das ist ein Bedürfnis, was ich habe, dass ich möglichst jeden Tag irgendwie was in meinem Magen kriege. Und genauso gibt es Situationen, wo du das Bedürfnis danach hast, ein Wort zu bekommen, was dir irgendwie weiterhilft, was dich aufrichtet, was dich ermutigt, was dich weiterbringt, was dich vielleicht korrigiert. Was ist das Wort, was du brauchst von Gott? Was ist das Wort, was du von deinem Ehepartner vielleicht brauchst oder deiner Ehepartnerin? Was brauchst du für ein Wort von deinem Freund? Worte haben Macht, wenn wir an Vers 21 denken. Du kannst mit Worten Menschen töten oder du kannst Leben schenken. Ich habe das in der Schule erlebt. Ich bin im Dorf groß geworden und habe als Achtklässler eine Mädchen fertig gemacht mit Worten, die war 3 Klassen über mir. Die habe ich so verbal fertig gemacht, dass die angefangen ist, im Bus zu weinen. Und wenn ich an diese Situation heute denke, dann schäme ich mich jetzt noch, dass ich sie so fertig gemacht habe. Das ist über 30, ja nicht ganz 30 Jahre her. So alt bin ich auch noch nicht. Aber wie ich mit Worten Menschen vernichten kann, steht mir da in diesem Beispiel am besten vor Augen. Ich hatte überlegt, ob ich sage, was ich sage, aber ich habe gesagt, das sage ich nicht mehr. Sage ich nicht mehr öffentlich, was ich da gesagt habe. Weil ich mich da so für schäme. Hier heißt es in Sprüche 18, Vers 21, die Worte können aber auch Leben spenden. Wisst ihr, wenn jemand hier ins Krankenhaus eingeliefert hat und er hat zu viel Blut verloren, was weiß ich, bei einer Geburt oder beim Unfall, ganz viel Blut verloren, dann sind wir dankbar dafür, dass es Leute vorher gab, die Leben gespendet haben, die Blut gespendet haben. Und was sind das vielleicht für Worte, die du schenken kannst, wo du jemandem quasi eine Infusion guter Worte in seine Seele reindrücken kannst und ihn damit am Leben erhältst, ihm neues Leben schenkst. Worte Gottes vielleicht, Worte, die du selber in deinem Geist hast, in einer Situation. Deine Seele und die Seele deines Gegenübers hat das Bedürfnis nach solchen Worten. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst, dass deine Frau von dir hören muss, dass du sie liebst, wenn du ein Mann bist? Ist es dir bewusst, liebe Frau, dass dein Mann von dir wissen muss, dass du stolz auf ihn bist? Ist dir bewusst, dass deine Kinder, wenn du einen Sohn hast, dass er wissen muss, wenn du Papa bist, dass du ihm sagst, ich bin stolz auf dich, mein Junge. Du wirst es schaffen. Oder wenn du deine Tochter hast, dass du deiner Tochter sagst, du bist wunderschön, ich finde, du bist ein bildhübsches Mädchen. Das sind Worte, die Leben spenden. Das sind Worte, die aufbauen, die neue Kraft geben. Jakobus drückt das ganz wunderbar aus. Ich will euch jetzt mal einen kurzen oder einen längeren Text vorlesen. Ich möchte euch einfach mal, dass diese Worte auf euch wirken lasst. Jakobus schreibt in Kapitel 3, wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voll Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzt und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand in Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Vater, und dann wieder fluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbild Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein. Und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Ein Bild nach dem anderen jagt Jakobus uns hier vor unser inneres Auge, damit wir wirklich verstehen, dass wir auf unsere Zunge achten, auf das, was wir sagen. Dieses Bild von dem Pferd, was ein Zaumzeug angelegt bekommt hat, und immer so einen riesigen Gaul kann man damit lenken. Oder ein Ruder, ein riesiges Schiff. Und so können wir mit unserer Zunge, mit den Worten, mit dem, was wir sagen, unser ganzes Leben und das Leben von anderen Menschen beeinflussen, zum Guten oder zum Negativen, zum Segen oder zum Fluch. Wir können, wie es dir so schön heißt, wir können Gott loben. Halleluja, Gott, du bist so groß. Und eine Stunde später können wir sagen, du blöde Kuh, was machst du da? Krass. Krass. Lass uns darauf achten, dass aus unserem Mund nicht, wie es hier so heißt, tödliches Gift kommt. Stelle ich mir so eine Kobra vor, die sich aufbäumt und zupackt. Wie kann Kommunikation aber besser gelingen? An der Stelle ist das, was wir in den letzten Wochen in der Bergpredigt oder der Berglehre uns angeschaut haben, auch wieder zielführend. Jesus fordert von seinen Jüngern, dass sie diesen zerstörerischen Teufelskreis durchbrechen. In der Ehe zum Beispiel, da gibt es diesen Teufelskreis in der Kommunikation zum Beispiel, wo sie sagt, er redet zu wenig von seinen Gefühlen und er hat viel zu wenig Verständnis für mich, was mich beschäftigt. Die Folge ist, darum redet die Frau viel auf den Mann ein und macht ihm Vorhaltungen. Dieser Mann hat vielleicht den Eindruck dann wieder, dass sie ihm keine Ruhe lässt und dauernd etwas an ihm zu kritisieren hat, immer was auszusetzen hat. Er zieht sich weiter zurück. Das bestätigt wieder ihren Blick. Und so entsteht ein Teufelskreis. Jesus sagt zum Beispiel, liebt deine Feinde. Damit unterbricht man so etwas. Genau das Gegenteil zu tun von dem, was eigentlich erwartet werden könnte. Wenn Jesus hat das in der Bergpredigt an vielen Stellen so deutlich gemacht. Wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dann biete ihm auch die andere noch da. Durchbrich diesen Teufelskreis. Segne, anstatt zu fluchen. Hör auf mit diesem wie du mir, so ich dir. Wenn wir das weitermachen wollen, spielen wir weiter an das Spielchen. Aber wenn wir damit aufhören, wird aus einem Teufelskreis ein Engelskreis. Kannst du mal unter dieser Überschrift die Berglehre nochmal durchlesen, wie Jesus seine Jünger auffordert, hört auf, solche Teufelskreise am Laufen zu halten und macht stattdessen einen Engelskreis draus. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir den anderen gar nicht mehr im Blick haben. Ich muss jetzt hier kurz springen, weil sonst merke ich, dass die Zeit davon rennt. Dass wir den anderen nicht mehr richtig im Blick haben, was er wirklich braucht. Ich habe davon gesprochen, mein Gegenüber hat Bedürfnisse und ich habe Bedürfnisse. Und das ist auch okay, das darf sein. Und Jesus zum Beispiel hat das gewusst und hat das auch zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel bei einem Blinden, der bei Jericho auf der Straße lag, der geschrien hat, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und da heißt es dann, in Lukas 18, Jesus aber blieb stehen und befahl ihn, zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Hat Jesus das nicht vorher schon gewusst? Garantiert. Aber er hat angedockt bei den Bedürfnissen. Er musste es sagen. Was ist mein Bedürfnis? Dass ich sehend werde. Und ich habe vor vielen Jahren das erste Mal Bekanntschaft gemacht mit einer Kommunikationstheorie, die gewaltfreie Kommunikation genannt wird, die dazu beitragen soll, dass Kommunikation Leben stiften soll und nicht Leben vernichtet. Diese Kommunikation, die Beziehung schafft, die Brücken überwindet. Das ist das Problem auch von Religion, wo im Namen Gottes so viel Streit und so viel Zank und so viel Not und Elend passiert ist, auch in Gemeinden, auch in Ehen, auch in Freundschaften. Und da möchte ich nochmal Bezug nehmen zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe. An den Früchten kann man das erkennen. Ich sage, wenn im Namen Gottes irgendwelche Kriege und Streitigkeiten vom Zaun gebrochen werden, bin ich der festen Überzeugung, dass sich in der Regel nicht Christus dahinter verbirgt. An den Früchten wird man es erkennen. Ich möchte auch da an der Stelle nochmal verweisen auf das, was in der Apostelgeschichte beschrieben wird, dass da auf einmal Nationen, aus allen Nationen Menschen zusammenkommen, sie verstehen sich. Übrigens, wir als Kirche sind eine Pfingstkirche. Als die Pfingstkirche 1906 gegründet worden ist, war es ein schwarzafrikanischer Prediger, der in einer Bretterbaracke gesessen hat, der Gott gesucht hat mit seinen Freunden und es kamen Leute dazu. Zu Tausenden sind sie gekommen. 1906 in Amerika, in der Sousa Street. Und stellt euch das vor, das Land war gespalten in schwarz und weiß. Segregation gab es damals noch. Und da sitzen sie zusammen auf den Bänken. Männer und Frauen, Schwarze und Weiße. Und beten zusammen Gott an. Das ist der Ursprung der Pfingstkirche. Da sind Brücken überwunden worden. Leider haben sie kurze Zeit später angefangen, auch verschiedene Pfingstbewegungen zu starten in Amerika. Typisch. Aber in den 1960er Jahren ist es auch staatlich dazu gekommen in Amerika, dass die Überwindung der Rassengrenzen in der Verfassung verankert wurde. Aber was der Geist Gottes machen kann, wenn Menschen aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Rassen, aus verschiedenen Generationen, aus verschiedenen sozialen Schichten zusammenkommen und Gott anbeten, dann beginnt etwas, von dem ich die Ahnung habe, wie es mal im Himmel sein wird, wo es das alles nicht mehr geben wird. Die Trennung zwischen Menschen, die sich nicht verstehen, was es im Hier und Jetzt manchmal noch gibt. Ich möchte zum Schluss eine Anekdote erzählen. Ich darf das Lobpreisteam schon mal bitten, nach vorne zu kommen und euch aufzustehen. Ich möchte gleich in ein Gebet einleiten. Ich habe einen Kollegen, eine Pastorin einer Freikirche, die gesagt hat, in ihrer Gemeinde gab es ein Mitarbeiter-Ehepaar, die hatten 5 Kinder durch Fehl- oder Totgeburt verloren, bevor sie ihr erstes Kind lebendig erhalten haben. Und diese Familie ist in eine nicht-christliche Trauergruppe gegangen.